Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute haben wir zwei Gäste, Frau Liane Hoffmann und Frau Patricia Heise. Frau Hoffmann und Frau Heise, Sie sind mitten in der Leitung.
Ja, guten Abend, Herr Steininger.
Schönen guten
Ja,
Abend.
schönen guten Abend auch.
Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Spiritualität und spirituelle Krisen, geschrieben, herausgegeben. Sie sind Herausgeberinnen dieses Buchs, das ein ziemlich umfassendes Werk über das Phänomen Spiritualität und auch im Kontext spiritueller Krisen ist. Ich würde gern Sie beide, Frau Hoffmann, Sie sind ja Psychologin, Frau Heise, Sie sind Religionswissenschaftlerin, insofern decken Sie das Thema ja auch von zwei leicht unterschiedlichen Seiten ab. Ich würde Sie gerne beide fragen, wie kommt man dazu, ein solches Handbuch, ein solches Kompendium über Spiritualität und spirituelle Krisen zu schreiben?
Liane, willst du zuerst antworten?
Ja, das ist so ein bisschen eine längere Geschichte. Wir sind übrigens auch beide Psychologin, Frau Heise auch. Ich fange jetzt einfach mal damit an. Ich habe schon 1995 angefangen, in meiner Diplomarbeit zur Psychologie mich mit dem Thema spirituelle Krisen und Spezialfall Kundalini-Erfahrungen damals zu beschäftigen, weil ich auch eigene Meditationspraktiken damals angefangen hatte und einfach selber also viele ungewöhnliche Erfahrungen hatte, von denen ich in meinem Psychologiestudium nie was gehört hatte. Und deswegen hat mich das so ein bisschen inspiriert, mich mit dem Thema spirituelle Entwicklung und spirituelle Krisen, eben die Probleme, die im Prozess der spirituellen Entwicklung auftauchen können, mich damit ein bisschen zu beschäftigen. Und mich hat das Thema weiterhin durchgehend beschäftigt. Ich bin in der Wissenschaft tätig und mein Schwerpunkt ist so die eben zum einen das Thema spirituelle Entwicklung und auch die Krisen der spirituellen Entwicklung, andererseits die Verhältnisbestimmung von Psychotherapie einerseits und spirituellen Traditionen und Wegen andererseits. Also es geht in vielfältiger Weise bei meiner Arbeit und bei meinen Interessenschwerpunkten um die Verbindung von Spiritualität, spirituellen Erkenntnissen und psychologischen Erkenntnissen und Ansätzen. Und dann war einfach die Grundbeobachtung auch, also zum einen bin ich immer mal wieder von Kollegen angesprochen worden, willst du nicht mal ein Buch zu dem Thema herausgeben? Das wäre doch irgendwie ein Desiderat, weil es sowas noch nicht gibt. Jedenfalls nichts, was das mal zusammenbringt. Es gibt so viele einzelne Publikationen mit jeweils einer spezifischen Perspektive, aber noch nichts, was es so ein bisschen umfassender und vielperspektivisch behandelt, das Thema. Und schließlich, was natürlich auch wichtig ist, in den letzten 30 Jahren schon lässt sich einfach in gesamtgesellschaftlich ein zunehmendes Interesse bei vielen Menschen an persönlichen, erfahrungsorientierten Formen der Spiritualität beobachten. Also das ist für viele Leute nicht mehr nur eine Frage des Glaubens, sondern auch sehr stark der eigenen Suche und der persönlichen Erfahrung. Und im Zuge dessen treten eben auch vermehrt solche Prozesse, wo es auch eben zu problematischen Verläufen kommt, zu krisenhaften Prozessen. Und zum Teil ist das auch echt ein ganz bekannter Bestandteil der spirituellen Entwicklung, der auch in den spirituellen Traditionen bekannt ist. Also eine Krise muss nicht unbedingt Anzeichen einer Störung sein oder so, aber es sind natürlich dennoch problematische Phasen. Und all das so hat dann schließlich dazu geführt, dass ich dann irgendwann die Initiative auch ergriffen habe und das ein Konzept entwickelt habe, auch für den Band. Und die Frau Heise ist dann auch als Mitherausgeberin noch dazugekommen. Und dann sind wir das Projekt eben gemeinsam angegangen. Mal kurz zu meinem Hintergrund.
Frau Heise, wenn ich Sie jetzt primär als Religionswissenschaftlerin ansprechen darf, neben dem, dass Sie natürlich auch Psychologinnen, Psychotherapeutin, glaube ich, auch sind. Als Religionswissenschaftlerin hat spirituelle Krise hier in Ihrem Fach überhaupt eine spezielle Bedeutung? Ist das eigentlich etwas, was als Religionswissenschaftlerin ein bisschen ein exotisches Thema ist?
Ja, das würde ich eigentlich schon als exotisches Thema sehen, aber auch exotische Themen haben da Platz in den Religionswissenschaften. Also da beschäftigt man sich ja auch mit verschiedensten Naturreligionen oder Schamanismus. Und da sind Krisen natürlich sowieso Bestandteil auch der religiösen Praktiken in vielen Kulturen und in Stämmen sowieso. Ich selber habe schon angefangen, eigentlich mit 15 ist mir das Buch in die Hand gefallen, Autobiografie eines Yogi. Und das hat mich sehr interessiert und hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Ich habe dann viele Experimente schon gemacht mit Meditation und hatte dann schon, als die Schule fertig war, den Wunsch, mehr darüber zu wissen, bin dann nach Auroville gefahren und habe dann mich mit verschiedensten, unterschiedlichen spirituellen Hintergründen auch befasst. Und danach eigentlich erst den Entschluss gefasst, vergleichende Religionswissenschaften zu studieren, weil ich auch rausfinden wollte, was ist denn das Gemeinsame? Ich konnte mich nicht für eine Sache entscheiden, weil ich fand, dass eigentlich alle so ein bisschen von dem Gleichen reden und es da auch ähnliche Grundlagen gab. Und ich fand nicht, dass ich mich für eins entscheiden muss. Und ich habe dann auch angefangen zu meditieren, habe dann auch mitgekriegt, auch über mein Studium später, dass es dieses Thema Krisen da auch gibt. Und habe dann für meine Diplomarbeit auch Interviews gemacht mit Menschen in spirituellen Krisen. Und so hat das Thema immer mehr eigentlich mich interessiert. Und da habe ich dann die Frau Hoffmann auch kennengelernt im Verlauf dieser Diplomarbeit, weil wir uns beide mit dem Thema befasst haben. Ja, und so ist das dann zusammengekommen für das Buch.
Jetzt haben Sie, Frau Hoffmann, hier ein Stichwort genannt, das, glaube ich, hier in dem Gespräch, zumindest aus meiner Sicht, eine Rolle spielt. Sie sprachen nicht nur von Spiritualität, Sie sprachen von erfahrungsorientierter Spiritualität. Und ich glaube, das ist eine Unterscheidung, die, wenn man über spirituelle Krisen spricht, ein wichtiger Punkt ist. Sie haben in diesem Buch, das ja wirklich ein auch sehr schwergewichtiges Buch ist, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es hat, knapp 500 Seiten.
523, ja.
Okay. Sie haben hier einen ganzen Abschnitt, der von mehreren Autoren hier bestückt ist. Und diesen Abschnitt haben Sie betitelt Erscheinungsformen spiritueller und religiöser Probleme. Jetzt möchte ich Sie mal fragen, was ist denn das Spezifische an spirituellen und religiösen Problemen? Also welche Probleme sind spezifisch spirituell, religiös? Was soll man sich darunter vorstellen? Jetzt, ich sag mal, aus erfahrungsorientierter Sicht, weil wir reden jetzt ja weniger in dogmatischer oder in religionswissenschaftlicher Sicht, sondern wenn wir uns erfahrungsmäßig diesen Bereichen widmen, welche Problemfelder zeigen sich her?
Da mag ich jetzt zuerst mal zu sagen, jetzt diese Unterscheidung Religiosität und Spiritualität andererseits, es ist eine relativ junge Unterscheidung, eine Trennung, die sich so in der allgemeinen Bevölkerung so ein bisschen breit macht, aber auch in den Sozialwissenschaften. Und das zielt ein bisschen darauf ab, dass Religion, Religiosität mehr mit den institutionalisierten, traditionellen und organisierten Formen der Bezugnahme auf Transzendenz, eben die Anhängerschaft an Glaubensinhalte und Praktiken einer spezifischen Religion bezieht, wohingegen der Spiritualitätsbegriff so mehr assoziiert wird eben mit diesen mit einem erfahrungsbetonten Zugang, mit individuellen Formen von der eigenen Spiritualität, mit grundlegenden Gefühlen einer grundlegenden, allumfassenden Verbundenheit oder auch der Suche nach existenziellem Sinn und eigener Bestimmung. Das ist mehr so das, was mit Spiritualität assoziiert wird. Da gibt es natürlich viele Überschneidungen in den Bereichen. Und demgemäß werden normalerweise so religiöse Probleme eher assoziiert mit den Problemen, die innerhalb des Glaubensvollzugs, also Glaubenskrisen zum Beispiel oder Wechsel von einer Konfession zu einer anderen oder Probleme im Zusammenhang mit Sekten oder Kulten, wohingegen eben spirituelle Krisen per Definition sehr weit gefasst eher so mit der persönlichen Beziehung und mit dieser Erfahrung der transzendenten Dimension zu tun haben. Also das sind dann eher Probleme jetzt in dem Band zum Beispiel wie mystische Erfahrungen, problematische Probleme bei der Integration von Nahtoderfahrungen oder eben Kundalini-Erfahrungen. Das sind eher so Probleme, die eher so im Rahmen der Bewusstseinsentwicklung eines gezielt begangenen spirituellen Weges mit verbunden sind und auch oft mit im Kontext von spirituellen Praktiken auftreten können. Also so ein bisschen zu der Unterscheidung.
Jetzt haben wir natürlich hier ein weites Feld.
ja.
Und es ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, das sozusagen leicht zu integrieren, weil einfach die Problemfelder, Sie haben es ja kurz angeschnitten, wirklich auch sehr weit auseinanderreichen. Hm. Trotzdem, wenn wir jetzt dieses Phänomen von spiritueller Glaubenserfahrung, und Glaubenserfahrung ist ja wieder die erfahrungsorientierte Teil von einer Glaubenstätigkeit, also weniger die dogmatische, also die Erfahrungsseite dessen. Und wir können durchaus auch von der spirituellen Erfahrung sprechen. Mhm. Kundalini-Erfahrung, Nahtoderfahrung, Sie haben einiges genannt. Wenn ich Sie, Frau Heise, jetzt direkt auch ansprechen darf, welche Art von Krisen sind die Krisen, die hier vorerst oder zum meisten Mal angesprochen sind von Ihnen? Was für krisenhafte Erscheinungen gibt es in diesem Bereich von Glaubenserfahrungen, von spirituellen Erfahrungen? Was unterscheiden solche spirituellen Krisen, wenn ich mich auf den Begriff beschränken darf, von normalen Lebenskrisen oder normalen psychologischen Krisen? Was meinen wir eigentlich mit spirituellen Krisen?
Naja, vielleicht kann man auch davon ausgehen, dass ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vermehrt Menschen im Westen angefangen haben, spirituelle Praktiken auszuüben, zu meditieren, und manche da erstmals mit solchen Dingen in Kontakt gekommen sind und dann vielleicht auch überrascht waren über die Wirkungen, gemerkt haben, Meditation führt nicht nur unbedingt zu Ausgeglichenheit und Entspannung, wie das ja manchmal so signalisiert wird, sondern kann durchaus auch dazu führen, dass man den gewohnten Boden des eigenen, nicht nur Glaubens, sondern der ganzen Weltanschauung dann unter den Füßen verlieren kann. Also was ist Wirklichkeit? Wer bin ich? Diese Fragen kommen dann ganz schnell in den Vordergrund. Und das kann dann zu einer großen existenziellen und spirituellen Krise führen. Wenn man schon eine Religion hat, dort gibt es dann eher das Gerüst oder auch den Umgang oder den Leitfaden, den Kompass, wie man dann damit umgehen kann. Während man, wenn man sich mit Meditation beschäftigt oder anderen spirituellen Praktiken, eventuell gar keine Landkarte hat für das, was da passiert und dann überrascht wird, überwältigt vielleicht von Ängsten oder von Unsicherheit und erstmal nicht weiß, wie man damit umgehen kann und vielleicht auch erstmal niemanden findet, den man da ansprechen kann.
Also hier möchte ich vielleicht noch ergänzen, also so spirituelle Praktiken sind dann normalerweise in den Herkunftstraditionen auch explizit dazu entwickelt worden, solche spirituell transpersonalen Erfahrungsräume zu erschließen, die zugänglich zu machen. Und das Ziel vieler spiritueller Wege, wenn man es jetzt mal bis zum Ende hin denkt, auch der mystischen Tradition, ist ja wirklich eine fundamentale Umstrukturierung des eigenen Identitätserlebens, also hin auf eine transpersonale Struktur, also eine Ich-Relativierung bis hin zur Ich-Auflösung, also der Auflösung des Gefühls einer personalen Identität. Und natürlich haben solche Praktiken dementsprechend auch transformative Wirkung, und das ist auch intendiert. Nur ist es auch eine Frage der Dosis. Solche Prozesse werden dann eben krisenhaft, wenn sie das gewünschte Maß überschreiten. Also normal ist ja geplant oder gedacht, das Stück für Stück schrittweise zu machen, so dass es allmählich zu einer Integration von spirituellen Erfahrungsräumen kommen kann und man die auch versteht und integrieren kann. Nur zuweilen ist es aufgrund von Kontextfaktoren oder Persönlichkeitsfaktoren eben der Fall, dass das aus dem Gleis gerät sozusagen und der Prozess eine Dynamik entwickelt, der einfach für die Person problematisch ist und stark beeinträchtigend ist und auch angstauslösend ist.
Müsste man nicht sagen, dass wir eigentlich von zwei radikal unterschiedlichen Arten von Krisen sprechen? Weil Sie haben es gerade angesprochen, Frau Hoffmann, dass eigentlich eine eine tiefe, authentische Spiritualität immer mit einer Identitätstransformation zu tun hat. Mhm. Und insofern kann man, glaube ich, ohne Gefahr sagen, dass eigentlich eine tiefe Spiritualität ohne Krise nicht auskommt. Dass eigentlich Krise ein immanenter Bestandteil von spiritueller Erfahrung, insofern ist eine spirituelle Erfahrung unsere Identität in Frage stellt und hoffentlich in einem, wie auch immer, anderen Ganzen auch wieder neu integriert. Und das wäre dann vielleicht die zweite Art, Krise zu verstehen. Und das ist auch meine Frage, ob diese Unterscheidung so berechtigt ist, sie zu stellen, dass es einerseits die gewollte Krise gibt und andererseits die Krise, in der die Integration nicht gelingt. Kann man das so unterscheiden?
Also ich würde jetzt nicht vielleicht, ich fange jetzt mal einfach an, nicht sagen, dass die, ja, vielleicht ist die Krise auch gewollt, also es kommt drauf an, wie man es definiert. Es ist auf jeden Fall ein genuiner Bestandteil, also des spirituellen Entwicklungsweges, wenn er wirklich in einer radikalen Form gedacht wird. Nur ist es trotzdem auch innerhalb der spirituellen Tradition einfach eingebettet, so dass die Schritte, die einzelnen Stufen doch möglichst, trotz allem möglichst, gut verarbeitbar sind, schrittweise vorangehen und dass es eben nicht zu einer vollkommenen Desorientierung oder Desintegration, wie man in der Psychologie sagt, also das, was wirklich auch bis hin zur Psychose reicht, geht. Also ein gewisses Maß an Krise ist immer Teil der spirituellen Entwicklung, ist auch vollkommen normal. Und das ist auch der Bestandteil, warum es um hier bei dem Konzept der spirituellen Krise, das ist ein wachstumsorientiertes Konzept. Es geht davon aus, dass es sich um einen ganzheitlichen Prozess der Selbsttransformation heißt, der zwar krisenhaft verlaufen kann oder schwierig ist, aber eigentlich handelt es sich dabei um einen Selbstheilungsprozess, einen Transformationsprozess, einen Wachstumsprozess. Der andere Punkt, was halt natürlich wichtig ist, ist die Frage der Integration, ist das, was die Frau Heise auch schon angesprochen hat. In traditionellen Kontexten war das noch besser eingebettet. Da hatte man noch eher einen Lehrer, der zur Verfügung stand und geholfen hat, es zu interpretieren oder eben irgendwie Anleitung zu geben, was jetzt angesagt ist, wie man sich verhalten soll. Und das ist in modernen Gesellschaften einfach vielmals verloren gegangen. Viele Leute experimentieren alleine mit spirituellen Praktiken, haben keine permanente Begleitung durch einen Lehrer, haben nicht die notwendigen Landkarten und sind dann relativ allein. Wenn dann so eine Krise auftritt, dann ist man natürlich desorientiert schlicht und einfach. Und dann kommt die Frage, an wen wendet man sich? Ja, das ist auch eine Frage des Bandes. Wer ist hier wirklich geeignet als Ansprechpartner, kompetent als Ansprechpartner? Viele Leute gehen dann als erstes zum Gesundheitssystem. Psychotherapeuten sind aber nur begrenzt oder kaum ausgebildet im Hinblick auf diese Fragen, Seelsorger genauso wenig, also die auch mehr an glaubensorientierter Entwicklung und weniger an erfahrungsorientierter Entwicklung, so wie ich meine jedenfalls oder wie ich das so höre, diesbezüglich gebildet sind. Spirituellen Lehrern fehlt oftmals die therapeutische Kompetenz, die notwendig wäre, also da auch ein bisschen ein klinisch-therapeutisches Wissen oder mit damit drauf zu gucken. Und deswegen ist das spirituelle Krisenphänomen auch so ein Problem. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Wir haben keine kulturellen Räume oder Instanzen, die explizit zuständig wären für die Begleitung von solchen Phänomenen. Ja. Und eine gesicherte Integration eben.
Ich würde auch gerne nachher noch auf den gesellschaftlichen Aspekt eingehen, weil der Gemeinschaft in der Diskussion wirklich auch eine wichtige Rolle hat. Ich würde aber Sie, Frau Heise, auch bitten, aus Ihrer Sicht diese Differenzierung, die ich hier versucht habe, zwischen, ich nehme es mal, einer positiven Krise und einer Krise, die eine mangelnde Integration mit sich bringt. Ist so eine Unterscheidung sinnvoll? Kann man sagen, dass eigentlich jetzt im positiven Sinn Spiritualität, weil transformierend, uns eben auch in Frage stellen muss. Das heißt, auch eine Krise von beschränkten Identifikationen mit sich bringen muss. Was aber etwas anders ist als, und da kommen wir schon teilweise in die gesellschaftliche Fragestellung, diese Integration, wenn sie nicht funktioniert.
Ja, das würde ich sagen, das Funktionieren oder Nicht-Funktionieren von Integration hängt ja von verschiedenen Faktoren ab. Da gibt es natürlich innerpsychische Faktoren, die Struktur der Persönlichkeit. Also es ist was anderes, wenn jemand anfängt zu meditieren, der vielleicht schon von vornherein eine recht instabile Persönlichkeitsstruktur mitbringt, vielleicht sogar so Borderline oder Depressionen oder Dinge, die noch nicht aufgearbeitet, nicht aufgeräumt sind, dann besteht auch die Gefahr, in der Meditation vielleicht auch solche Krisen zu überspringen zu wollen. Das nennt man auch Spiritual Bypassing. Das wird auch in der spirituellen Literatur angesprochen, diese Art von Gefahr, Spiritualität auch einsetzen zu wollen, um Probleme aus dem Weg zu gehen, was natürlich zu einer größeren Krise dann führen wird, auf jeden Fall. Dann gibt es diesen Begriff des Regression in the Service of Transcendence. Das heißt, es gibt eine Regression, das ist dann eine Krise, die kann auch sehr, sehr desintegrierend sein. Aber die Möglichkeit besteht bei guter Begleitung, und das ist eben der zweite wichtige Faktor, auch die Begleitung und die Faktoren, die auch in der Umgebung herrschen. Also ob jemand Unterstützung hat von Freunden, von seiner Umgebung, ob er vielleicht Hilfe kriegt, schon etwas weiß, in der Literatur sich orientieren kann. Solche Dinge sind dann auch entscheidend, wie man durch die Krise geht, ob es gelingt, die zu integrieren oder ob es nicht so gut gelingt, die Hilfe ausbleibt oder falsche Behandlung. Da kann man auch dann dazu kommen, welche Formen von Begleitung sind denn in unserer Gesellschaft da auch vorhanden, wo jemand auch in starken Krisen, wo man vielleicht sogar eine 24-Stunden-Begleitung bräuchte, was ist denn da möglich und was ist nicht möglich? Das ist oft auch abhängig davon, was verfügbar ist an Ressourcen in der Umgebung eines solchen Menschen, also auch gesellschaftlich angeboten wird, sozusagen.
Jetzt würde ich gerne hier eine kritische Frage anschließen an Sie beide. Und nämlich die Frage, ist hier in der Art und Weise auch, wenn man so ein Buch schreibt, nicht eine Gefahr? Nämlich eine Gefahr, Spiritualität, und ich sage es mal so thesenhaft, der Spiritualität genuin mit einer Sphäre des Mysteriums zu tun hat. Eine Sphäre der Nichtverfügbarkeit. Dass wenn man hier sehr stark mit psychologischen, psychotherapeutischen Modellen versucht, dem Gebiet gerecht zu werden, besteht hier nicht die Gefahr, dass der Spiritualität in etwas Handhabbares reduziert wird? Würden Sie die Gefahr sehen, das zu machen, also dass hier auch sozusagen aus einer modernen, auch wissenschaftlich geschulten Geisteshaltung ein Versuch kommt, diesen Bereich menschlicher Existenz, des Mysteriums selber, ich sage mal, fachmännisch und fachfrauisch ein wenig unter Kontrolle zu bringen. Ich sage das mal provokativ so. Sehen Sie die Gefahr so? Und wenn ja, wie begegnet man dieser Gefahr?
Also in meiner psychologischen oder psychotherapeutischen Praxis würde ich sagen, geht es mir eher darum, den Menschen als Person jetzt zu begleiten, um vielleicht mit diesen Erfahrungen umzugehen. Ich kann aber nichts darüber sagen, was diese Erfahrung wirklich ist. Da würde ich mich auch hüten, da irgendetwas zu tun, sondern da würde ich diesen Prozess wirklich auch als ein Mysterium an sich stehen lassen und dem Klienten überlassen und mich da auch gar nicht einmischen. Aber ich würde ihm vielleicht helfen, mit den psychologischen Auswirkungen dieser Erfahrung umzugehen. Das würde ich unterscheiden. Also die Auswirkungen, die ich sehen, erfahren und hören kann, und das, was natürlich auch nicht fassbar ist daran, das würde ich trennen. Und da würde ich da nichts weitermachen, um mich da einzumischen. Und da bin ich auch selber immer wieder überrascht, welche Entwicklungen da stattfinden. Und das ist wirklich ein Mysterium, würde ich sagen.
Sehen Sie auch diesen Konflikt? Es ist nur eine Vermutung von mir, ja? Und Sie können mir gerne widersprechen, wenn Sie sagen, dass das so nicht stimmt. Dass es hier einen Konflikt gibt zwischen einer zumindest herkömmlich verstandenen wissenschaftlichen Haltung, die eigentlich von einer Grundhaltung der Handhabbarkeit von Wirklichkeit ausgeht, und von einer spirituellen Grundhaltung der Nichthandhabbarkeit, die vielleicht sogar einen Kern von Spiritualität ausmacht.
Willst du also erst mal antworten, Janne?
Ja, genau. Ja, ich würde jetzt mal sagen, dass es, ich kann verstehen, was Sie meinen, aber so, wenn ich auch die Autoren des Handbuchs so angucke, also ich glaube, da hat jeder eine ganz große Bescheidenheit, so einerseits das Interesse an der Aufklärung oder vor allem an Hilfestellung für betroffene Personen, die Hilfe brauchen in solchen Krisen und Zuständen, da was anzubieten und wirklich therapeutisch begleiten in der Form, dass man einfach eine Hand reicht und so ein Stück weit Begleiter ist, aber ja, natürlich nicht über diese Wirklichkeit verfügt und dass es trotzdem ein Mysterium letztendlich bleibt, wie, also auch jeder Prozess, jeder einzelne Prozess allein ist schon so individuell, dass man den sicherlich nicht 100% ausdeuten kann. Man kann vielleicht so Hilfsstrukturen geben, wie das aber auch in den traditionellen spirituellen Wegen durchaus auch gemacht wird. Da gibt's ja auch Modelle und Konzepte und Handlungsanweisungen, wie man mit problematischen Prozessen umgeht. Das ist was ganz Normales und hat einfach auch damit zu tun, dass das Spiritualität ins menschliche Leben kommt und dort Auswirkungen hat. Und dann muss man ja damit umgehen. Und da muss man dann über irgendwelche Konzepte letztendlich doch auch verfügen, selbst wenn das Eigentliche in seiner Absolutheit nicht verfügbar ist. Also ja, es ist so ein Paradox, aber ich glaube, das ist das Paradox und diese Offenheit ist auch jedem, der mit diesen Bereichen zu tun hat und es auch ernst damit meint, sehr wohl bewusst. Also ich glaube, es bildet sich keiner ein, da vollständige Erklärungsmodelle liefern zu können oder zur Autorität über spirituelle Prozesse. Es ist eher so, dass man das mangelnde therapeutische Wissen ein bisschen ergänzt, soweit es schon da ist, ja. Weil da gibt es noch unglaublich viele offene Fragen, die noch gar nicht geklärt sind und vielleicht auch in dem Sinne nie geklärt werden können, ja.
Ja, und dieser Begriff spirituelle Krise war ja im Ursprung auch dazu gedacht, gerade solche Erfahrungen mal zu entpathologisieren. Das war ja eigentlich der Ansatz überhaupt, dass überhaupt mal in irgendeiner Form auch dem einen Namen geben zu können, der nicht gleich in irgendeine diagnostische oder pathologische Schublade kommt und sich dann auch damit auseinandersetzen zu können. Ich bin ja auch Jungianerin von Haus aus, also bei Jung war dieses Thema Spiritualität natürlich immer auch ein großes Thema in den Therapien und er hat es immer auch als einen autonomen Prozess gesehen und war sehr daran interessiert zu erforschen, was es dann auch so für typische vielleicht Abläufe da geben könnte, aber natürlich immer auch als jemand, der sieht, dass dieses Größere nur immer andeutungsweise auch beschrieben werden kann.
Der Grund, warum ich so frage, und das hat auch mit dem gesellschaftlichen Kontext zu tun, den Sie ja schon vorher mit eingebracht haben, weil die Frage, die sich mir hier stellt, ist nicht eine der Krisen, die Sie hier als spirituelle Krise beschreiben, letztendlich eine gesellschaftliche Krise. Also wir sprachen eigentlich von zwei Typen von Krisen. Wir sprachen von der Transformationskrise und wir sprachen davon, dass Transformationserfahrungen nicht integriert werden können. Und Sie sprachen auch davon, wie traditionelle spirituelle Systeme von ihrer Welthaltung her, von ihrem Weltbild her, hier Unterstützungssysteme anbieten, wenn ich das einmal so sagen darf, einerseits. Und andererseits, auch das haben Sie angeführt, in der Form von spirituellen Lehrern oder Begleitern, die Hand reichen in diesen Transformationskrisen. Jetzt sind wir in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem wir eine sehr widersprüchliche Situation haben. Wir haben ein offizielles wissenschaftliches Weltbild und wir haben darunterliegend eine Vielzahl von religiös-spirituellen Diskursen. Und wir haben auch offene gesellschaftliche Konflikte, die gerade im akademischen Bereich hier zum Zuge kommen, inwiefern diese darunterliegenden spirituellen Diskurse akademisch überhaupt geduldet werden dürfen oder eigentlich ausgegrenzt werden müssen. Und die Frage ist hier, hat ein wissenschaftliches Weltbild, ein säkulares wissenschaftliches Weltbild, nicht insofern eine unzureichende Voraussetzung, mit spirituellen Krisen umgehen zu können, weil sie weder vom Weltbild her noch von der Handreichung her dazu geeignet ist, diese transformativen Momente, Krisen, Durchbrüche, wie auch immer, überhaupt sowohl weltbildmäßig, begrifflich, als auch persönlich, therapeutisch zu fassen.
Also ich glaube, das ist wirklich ein großes Problem und das ist auch ein Problem, was viel thematisiert ist und was im Moment sehr in Bewegung ist. Also in der Psychologie erkennt man zum Beispiel so eine Entwicklung, dass die spirituelle Dimension, die lange Zeit wirklich sehr stark ausgeschlossen wurde, in den letzten 20 Jahren und jetzt vermehrt in den letzten 10 Jahren zunehmend integriert wird, weil das zunehmend auf Kritik gestoßen ist innerhalb der Psychologie, diese Marginalisierung, Ignorierung, Pathologisierung von spirituellen Erfahrungen insgesamt aufgrund der stark naturwissenschaftlich-biologistischen Ausrichtung dieser Disziplin, die sich ja sehr stark an positivistisch-materialistischen Weltbild orientiert auch, dass es einfach eine Schwierigkeit ist. Und es gibt viele Leute, die versuchen, da schrittweise rein zu alternative Modelle auch der Wirklichkeitsdeutung reinzubringen oder zumindest so weit zu gehen, dass diese Offenheit, auch wenn wir nicht sagen können, wie es weltanschaulich dann letzten Endes, wie es wirklich steht mit dieser metaphysischen Ebene. Darüber kann die Wissenschaft tatsächlich keine Aussage machen. Das sind halt die Grenzen der Wissenschaft. Aber dennoch so eine Offenheit, so eine offene Tür hier zu halten, es könnte diese Dimension könnte es durchaus geben. Und es sind sicherlich auch Weltmodelle denkbar, die auch das Spirituelle integrieren. Also da ist so ganz viel in Bewegung. Und das ist aber natürlich ein ganz großes Problem, warum auch viele Therapeuten eine Scheu haben, mit den Themen überhaupt umzugehen, weil es ein Tabuthema ist innerhalb der Psychotherapie. Und wobei ich jetzt nochmal ganz konkret werden muss und sagen möchte, also ich habe jetzt selbst eine Studie gemacht mit psychologischen Psychotherapeuten. Psychotherapeuten, da besteht ja auch oft so ein Klischee, dass die areligiös sind, atheistisch. Und in meiner Studie, das war eine bundesweite Studie, eine repräsentative Studie, da haben mehr als 2/3 haben gesagt, ich glaube selbst an so eine übergeordnete Wirklichkeit, wie man immer auch die bezeichnet als Allah, Gott, Jahwe, Göttliches, Absolutes. Ich glaube an eine solche Wirklichkeit. Und auch 2/3 sagten, sie sind selbst spirituell oder religiös orientiert. Also da muss man ganz stark unterscheiden. Die Systeme verhindern ein Stück weit, also das System der Gesundheitsversorgung oder das wissenschaftliche System verhindert diesen Zugang zur spirituellen Dimension, während viele Individuen, die da tätig sind, durchaus eine ganz andere Weltsicht haben und auch viele Studierende, da zeigt sich es auch bei Studierenden, dass sich diese positivistisch-materialistische Weltsicht gar nicht halten lässt auf dieser Ebene der Individuen. Und das da. Aber das ist natürlich, das ist eine Spannungsgefüge. Unser ganzes Gesundheitsversorgungssystem ist sehr stark auf den naturwissenschaftlichen Ansätzen auch ausgerichtet, aufgebaut. Und das bleibt eine Spannung. Aber es gibt zunehmend eben Tendenzen zu einer Aufeinanderzubewegung von spirituellen und naturwissenschaftlichen Weltsichten. Also da ist viel in Bewegung.
Aber kann man das nicht zugespitzt so fragen, dass eigentlich die Psychotherapie, die Psychotherapeuten oder überhaupt diejenigen, die sich jetzt mit spirituellen Krisen auseinandersetzen, eigentlich vor einem Doppelwiderspruch stehen, der in sich unlösbar ist. Weil Sie haben das Stichwort Integration hier reingebracht. Und Integration heißt in unseren gesellschaftlichen Umständen eigentlich eine doppelte Integration, nämlich eine Integration, ich sag mal, von diesen transformativen Erlebnissen, die Sie sprechen, die persönlich geleistet werden müssen, heißt aber auch Integration in unseren gesellschaftlichen Realität und Alltagsdiskurs, der diesen transformativen Erfahrungen gegenüber zumindest ablehnend gegenübersteht. Ich sage es einmal so neutral. Wie kann denn jemand, der heute solche Erfahrungen hat, der von solchen Erfahrungen gefordert ist, der sie persönlich in sich integrieren möchte, der jetzt nicht unbedingt deswegen in ein vormodernes, dogmatisches, metaphysisches Weltverständnis eintauchen möchte, also durchaus einfach auch das, was an Aufklärung in unserer Welt des 21. Jahrhunderts da ist, auch als Mensch halten möchte, der aber konfrontiert ist mit einer Weltsicht, die eigentlich diese Transformationserlebnisse, genau wie Sie es beschrieben haben, pathologisiert. Wie kommt man als betreuender Mensch, in welcher Funktion auch immer, und als Betroffener aus diesem Doppelwiderspruch?
Also ich denke, für diejenigen, die jetzt so eine Erfahrung machen und merken, dass sie natürlich mit den Werten, die darin dann enthalten sind, in Konflikt kommen mit den Werten, die sie im Außen antreffen und die ja auch im wissenschaftlichen Weltbild, was von außen definiert ist, während diese Erfahrung ja mehr so den Weltinnenraum, sozusagen die innere Struktur der Welt berühren. Wenn sie damit in Konflikt kommen, ist das natürlich erstmal kann schwierig sein, je nachdem, in welchem Umfeld man ist. Da kann der Therapeut natürlich diese Doppelrolle spielen, indem er ja einerseits ein Vertreter ist der offiziellen Struktur sozusagen, andererseits aber vielleicht auch jemand sein kann, der ein bisschen diese Offenheit, diese Wegleitung auch hin zu einer Öffnung solcher herkömmlichen Diskurse hin zu einem offeneren Umgang damit schon mit vorbereiten kann, sodass beides vielleicht, also dass es ein Weg sein kann, beides sozusagen auch wirklich zu integrieren, dass man dann weiß, wo stehe ich? Ich stehe an irgendeiner Schwelle dahin, dass unsere Gesellschaft sich vermutlich ja auch weiterentwickelt in eine Richtung, die eher in so eine postmoderne, man sagt ja auch, Spiritualität kommt jetzt, wird jetzt vermehrt auch wieder Thema. Wir sehen auch, denke ich, an den Konflikten in der Welt, dass Spiritualität wahrscheinlich wie überhaupt alles Irrationale zu sehr ausgeklammert wurde und jetzt dann auch auf eine andere Art zurückkommt, die wir vielleicht nicht so wollen, sprich jetzt auch über den IS und solche Dinge, da sehe ich, dass das auf eine Weise zurückkommt, mit die wir eigentlich nicht wollten.
Das Dilemma, Frau Heise, das ich hier anspreche, lässt sich ja auch, wenn ich Sie jetzt als jungianische Psychotherapeutin ansprechen darf, das lässt sich auch ganz explizit an jemanden wie C.G. Jung verdeutlichen. C.G. Jung als Person ist in sich, wenn man sozusagen ihn in den Kontext der damaligen Psychotherapie sieht und wenn man auch den Konflikt zwischen ihm und Freud ansieht, ist der Konflikt zwischen Freud und Jung exakt ja an dieser Schnittstelle, die wir gerade besprechen, dass Freud hier wirklich explizit versucht hat, alles, was aus seiner Sicht eben okkult war, sprich nicht einem materialistischen Wissenschaftsverständnis integrierbar ist, in ein psychologisches, psychoanalytisches Modell nicht integriert werden sollte. Der Bruch zwischen Jung und Freud ging unter anderem an dieser Grenze, die doch weitgehende auch Ausgrenzung von C.G. Jung im psychotherapeutischen Feld, die man ja auch feststellen muss. Es ist ja sozusagen wirklich ein kleines Minderheitsphänomen, ist Teil davon. Und dann noch weitergehend fand ich es ja ein sehr interessantes Phänomen, wie vor einigen Jahren, lange nach C.G. Jungs Tod, sein rotes Buch herausgekommen ist, das ja nicht zufällig so lange so nach seinem Tod herausgekommen ist, weil es so explizit spirituell ist.
Ja.
Und auch viele prominente jungsche Psychologen in Verlegenheit gebracht haben, weil dann ihr Versuch, Jung sozusagen wieder rückzuübersetzen in einen herkömmlichen wissenschaftlichen Diskurs, durch dieses Buch, ich sag mal, unterlaufen wurde.
Ja, kann man so sehen, ja.
Da zeigt sich ja sozusagen dieses Dilemma, weil sozusagen die Integration dieser Erfahrungen, die ja bei C.G. Jung auch eben auch eine sehr starke persönliche Dimension hatte, was ja gerade auch im Roten Buch sichtbar wird, oft mit sich eine Nicht-Integration in den weiteren gesellschaftlichen Diskurs mit sich bringt. Ich sehe ja auch Ihr Buch sozusagen als einen Versuch, hier Antworten und Brückenköpfe zu bilden. Verstehe ich das richtig? Und wenn ja, wie wollen Sie die setzen?
Ja, ich würde sagen, also zum einen mal, es ist sicher so, also was ein ganz dezidiertes Anliegen das von diesem Band war, war verschiedene Parteien, die normalerweise gar nicht zusammenkommen, die ganz in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Subgruppen operieren, so zum Beispiel spirituell Interessierte, spirituelle Lehrer, Wissenschaftler, Psychotherapeuten, Religionspsychologen, Berater, spirituelle Anbieter, die alle mal zu versammeln. Also in dem Band sind Beiträge von ganz verschiedenen Parteien drin, genau weil wir davon ausgehen, man wird dem Phänomen spirituelle Krise nicht gerecht, wenn man nur aus einer Perspektive drauf guckt, auch nicht nur aus der spirituellen. Also da müssen ganz viele Perspektiven für den modernen Menschen zumindest zusammenkommen. Und genau das haben wir versucht. Also diese Vorbehalte, die normal so sehr stark spürbar sind, also dass spirituell Interessierte irgendwie misstrauisch gegenüber Therapeuten sind, spirituelle Lehrer den Wissenschaftlern, Wissenschaftler denken, Spiritualität ist nur Glaube, manche. Also diese ganzen Vorbehalte auch mal anzugehen, offensiv, und da ganz verschiedene Stimmen zusammenzubringen und da wirklich auch neue Sichtweisen zu erschließen, also ein neues Gesamtbild. Und ich finde, das ist auch ganz schön gelungen. Also an dem Band wird es jetzt ganz schön ersichtlich, finde ich, dass alle Parteien sehr bemüht sind, sich mit jeweils anderen Perspektiven auch da anzuschließen, zu verbinden, offen zu sein, und dass es durchaus auch möglich ist und dass sich gerade genau daraus auch ein wirklich spannendes Gesamtbild ergibt. Also ich finde, wenn man das dann so liest in der Gesamtschau, die ganz verschiedenen Zugänge von den Autoren, da kriegt man wirklich ein anderes Gesamtbild und denkt auch, ja, die Perspektive ist auch wichtig und die ist auch wichtig und die auch, ja. Also es ist tatsächlich so. Und deswegen finde ich, das muss viel mehr gemacht werden in allen möglichen Bereichen, statt immer nur darauf zu beharren, dass da diese Spaltung ist und dass es keine Verbindungsmöglichkeit gibt, sondern einfach überall Wege zu suchen, da Anschlussstellen zu finden und sich zusammenzufinden und dadurch auch dann was Neues entstehen kann und die ganze Bewegung sich weiterentwickeln kann. Mhm.
Ja, anders als zur Zeit Jungs, der ja selber auch in diese Krise gestürzt ist, weil er ja keine Unterstützung mehr hatte in dem Gebiet und auch keine Beispiele, und dann eigentlich erstmal ganz alleine war und man könnte es vielleicht auch eine spirituelle Krise nennen, durch die er dann gegangen ist, aus der er ja dann seine ganze analytische Psychologie aufgebaut hat und entwickelt hat, den Individuationsprozess. Anders als damals, wo er ja auch weit dann zurückgreifen musste in die Geschichte, auf andere Beispiele und weit zurückliegende Texte, Mythologie und so weiter, ist es für Menschen heute einfacher geworden, weil ja immer mehr Literatur erscheint und immer mehr Menschen auch jetzt sich damit beschäftigen. Also es ist einfacher geworden, vielleicht auch mit durch Bücher wie unseres, aber auch andere jetzt Hilfen zu finden oder auch Menschen zu finden, die ähnlich denken. Also man ist nicht mehr ganz so allein auf weiter Flur, würde ich sagen.
Man ist nicht mehr ganz allein in weiter Flur. Aber gleichzeitig ist man ein bisschen zwischen den Stühlen. Jetzt eine Frage auch an Sie, Frau Hoffmann, weil Sie auch mit den Autoren Ihres Buches, aber ich glaube auch allgemein, so dieses allseitige Bemühen in den Mittelpunkt gestellt haben. Das will ich gar nicht in Frage stellen, dieses allseitige Bemühen aus verschiedenen Perspektiven hier wirklich einfach beizutragen. Aber ist dieses allseitige Bemühen wirklich leistbar? Das heißt, können wir wirklich mit spirituellen Krisen umgehen, ohne hier auch Krisen auszulösen, und zwar Krisen unseres Weltverständnisses? Das heißt, kann man spirituelle Krisen nicht auch insofern umdrehen, indem man sagt, spirituelle Krisen sind eigentlich Katalysatoren, die eine notwendige gesellschaftliche Krise auslösen, um hier einfach auch die Art und Weise, wie wir miteinander ins Gespräch kommen, für neue Ufer aufzubrechen. Ich sehe Ihr Buch als ein Beispiel davon. Ich sehe auch unsere jetzige Radiosendung als ein Beispiel davon, wo auch der Versuch da ist, die Krise nicht nur auf sich selbst bezogen zu sehen, sondern die Krise in sich selbst, ich meine, die spirituelle Krise ist eigentlich ein Symptom, nicht nur ein persönliches, sondern es ist ja auch eine Krise unserer gesellschaftlichen, geistigen Verfasstheit und ist insofern auch ein positiver Sprengstoff, der uns dazu in gewisser Weise auch drängt, fast zwingt, neu miteinander nachzudenken, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein. Weil gerade, dass Sie gesprochen haben, man ist ja nicht mehr alleine, wie Anfang des 19. Jahrhunderts, wobei das auch jetzt eine Frage ist, weil auch da gab es sehr starke andere Bewegungen, aber zumindest ging der Zug damals ganz eindeutig in diese wissenschaftlich-materialistische Richtung. Dieser Zug ist jetzt zumindest verunsichert. Und Sie haben IS angesprochen. Teil dieser Verunsicherungen sind auch stark, ich nenne es einfach mal so plakativ, reaktionäre Antworten darauf, die ja auch sozusagen Verunsicherungsantworten sind auf die spirituelle Flachheit oder Totheit unserer gesellschaftlichen Verfasstheit, wo man dann halt bis zu einem fundamentalistisch, wenn ich es so aussprechen darf, wahnsinnigen Modus hier spirituelle Werte auf sehr eigenartige Weise reinbringt, die dann wirklich auch explosiv im Sinne von gesellschaftlich und gewalttätig explosiv ist. Sind wir hier nicht eigentlich an einem Punkt, wo wir unsere spirituellen Krisen ernst nehmen müssen? Nicht nur für uns selber, sondern auch für die Art und Weise, wie wir gemeinsam den Dialog aufbauen, wie wir unser Verständnis aufbauen, wer wir als Menschen, als Gesellschaft eigentlich sind.
Ja, das würde ich also in jedem Fall auch so sehen, dass wir jetzt ein Weltbild haben, was sehr, sicher sehr extrem in die Richtung Materialismus und reine Wissenschaft gegangen ist und ganz vieles Menschliche, Emotionale und eben auch das Spirituelle auf der Strecke geblieben ist und sicherlich jetzt durch die Hintertür erstmal reinkommt, aber es sicher der Aufruf dazu ist, sich dem zu öffnen, was, denke ich, ja auch vermehrt geschieht. Wir sehen es auf jeden Fall auch in der Psychologie, auch in den Erscheinungen, die jetzt in den zum Beispiel Ärzteblatt, da gibt es jetzt Artikel über Spiritualität in der Therapie, da sehen wir es. Aber ich denke auch im gesellschaftlichen Diskurs kommt es auch immer mehr, dass man sagt, wir müssen uns ja mit diesen Dingen befassen. Man könnte es auch sagen mit der Schattenseite, weil das ist ja in die Schattenseite abgerutscht. Alles, womit man sich nicht befasst, was dann verdrängt wird, womit man sich nicht beschäftigen will, das landet ja dann in dieser anderen Seite, in der Schattenseite. Und jetzt sind wir eigentlich gezwungen, durch die Dinge, die jetzt passieren in der Welt, uns auch damit zu beschäftigen. Und somit denke ich schon, dass das jetzt Risse gibt in der Realität, wie wir sie kennen. Wir sind auch alle verunsichert deswegen. Und natürlich gibt es dann auch die Tendenz, wieder neue, vorschnelle Sicherheiten zu greifen. Ja, und deswegen ist es wichtig, den Diskurs jetzt zu erweitern und zu öffnen für diese Dinge. Das denke ich auch auf jeden Fall.
Also ich denke auch, dass Spiritualität ein ganz wesentliches Kennzeichen, was ich ja auch zu Anfang angeführt habe, ist dieses Empfinden einer allumfassenden Verbundenheit, dass alles mit allem verwoben ist und dass es sowas wie eine umfassende Gesamtwirklichkeit ist. Das ist ja ein Empfinden oder eine Wirklichkeitswahrnehmung, die gerade die Spiritualität auch ganz stark betont und fördert, auch in der Erfahrung. Und ich glaube, das ist wirklich was ganz wesentlich ist. Und diese ganze Zerstückelung, diese ganzen Widersprüche, diesen ganzen weltanschaulichen Pluralismus, die Leute sind desorientiert auch ein Stück weit und suchen nach so grundlegenden verbindlichen Werten, also an denen sie sich orientieren können. Und auch so ein Gefühl von einer Aufgehobenheit im größeren Ganzen. Das sind ja alles Sachen, die Spiritualität ja bietet, einfach mit sich bringt, die verloren gegangen sind. Also ich denke, das ist ein ganz wesentliches Element. Und das andere, was sie angesprochen hat, diese, da haben wir auch einen Beitrag in dem Band, das ist das Thema Wirklichkeitskrisen, dass so diese wissenschaftliche Anschauung, dieser Scientismus, also dieses Gefühl, was da dominiert, die Wissenschaft ist eigentlich hinreichend in der Lage, das Wirklichkeit zu bestimmen, zu sagen, was wirklich ist und was nicht und das zu definieren, was da so rübergebracht ist, was aber natürlich keinesfalls der Fall ist. Also man kann auch, Wissenschaft hat ihre Grenzen und muss sich immer wieder erweitern und kann keine abschließenden Urteile und kann auch nichts über Transzendenz aussagen. Ja, dessen ist man sich oft gar nicht bewusst und auch die Wissenschaft geriert sich oft, als wäre sie sich wäre sie sich dessen nicht bewusst, also als wäre es anders, aber das muss man einfach im Auge behalten und das wird halt auch zunehmend in Frage gestellt, ja, also dieser Wissenschaftsanspruch und die Grenzen der Wissenschaft, also ja.
Ja, man könnte ja auch Wissenschaft als eine Religion sehen, so wie dass man das jetzt glauben muss und man darf es auch gar nicht mehr in Frage stellen, dieses Weltbild. Genauso kann man natürlich auch sagen, rettet Spiritualität die Welt, und das würde ich sagen, sicherlich auch nicht, weil da auch jeder eine andere Definition hat und dann sehen wir ja auch, wie das wieder auseinanderfällt und gegeneinander prallt. Aber worum es eigentlich geht, ist wahrscheinlich, dass mehr Bewusstsein vielleicht da hilfreich sein könnte.
Sie haben in Ihrem Buch auch einen ganzen Abschnitt auch über theoretische Modelle, die in sich auch ein Versuch der Vermittlung zwischen diesen, ich nenne es mal Innenerfahrungswelten und auch einem wissenschaftlichen Verständnis dessen sind. Und Sie sprechen auch über die Forschung, die es in diese Richtung gibt, bezüglich spirituellen Erfahrungen. Ich würde gern abschließend eine ganz praktische Frage stellen, und die eigentlich eine ganz einfache Frage ist, die auch so damit zu tun hat, dass Sie Ihr Buch ja auch als Handbuch sehen. Und die Frage heißt einfach, wie sollen wir eigentlich mit unseren spirituellen Krisen umgehen? Ich weiß, es ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, aber eigentlich ist es vielleicht sogar die Kernfrage, jedenfalls wie ich Ihr Buch gelesen habe, die eigentlich uns persönlich betrifft, weil die spirituelle Erfahrung hat diese Dimension von Krisen. Aus Ihrer Sicht, und ich spreche Sie jetzt sowohl als spirituell Praktizierende als auch als Wissenschaftlerin an, als auch als Therapeutinnen, wie sollen wir eigentlich mit unseren spirituellen Krisen umgehen?
Also ich kann dazu mal ganz allgemein sagen, also ich würde sagen, wir sollten sie als einen Weckruf sehen, als einen positiven Weckruf tatsächlich, als etwas, was uns auffordert, nochmal genau hinzuschauen, wie leben wir und was ist eigentlich wirklich Wirklichkeit und was sind Werte, also die zu all diesem aufruft, und auch keine Angst zu haben vor den manchmal schwierigen Prozessen oder angstauslösenden Prozessen und da hinzuschauen und zu gucken, was uns die Seele sozusagen zeigen will, weil es geht wirklich vielleicht in Richtung einer größeren Ganzheit, die sich uns kognitiv, die wir gar nicht voraussehen können und die sich nur erschließt, wenn wir uns dem Prozess selbst bewusst und hingeben, also einfach mit dem Prozess gehen, und uns dabei aber auch ganz pragmatisch, jetzt wieder die praktische Seite, die Hilfe und Unterstützung holen, von wem auch immer sie kommen mag, aus welchem speziellen Feld, wo wir das Gefühl haben, dass führt mich hier weiter und das hat irgendwie eine fundierte Basis und ja, da fühle ich mich gut und kommt mir irgendwie sinnvoll vor, was die Person anbietet, ja, da auch genau hinzuschauen. Mhm.
Ja, da kann ich mich anschließen. Ich würde auch sagen, dass es vielleicht ein gewisses Maß von Neugier, vielleicht von Unsicherheit aushalten, nicht vorschnell Antworten finden, sondern schauen, was sich da auch Neues entfalten will, dass es auch ein Prozess ist, von dem man nicht weiß, wo es genau hinführt und wir sicherlich herausgefordert sind, damit jetzt umzugehen, dass wir nicht auf unsere gewohnten Sicherheiten mehr zurückgreifen können. Also es ist auch eine Herausforderung, alte Sicherheiten in Frage zu stellen und bereit zu sein, da sich auch auf unbekanntes Terrain einzulassen, würde ich so sagen.
Ich ist es nicht auch ein Aufruf, miteinander über dieses unbekannte Terrain ins Gespräch zu kommen?
Ja, das sicherlich. Also es ist ganz wichtig, die Kommunikation darüber, weil nur über diese Vernetzung kann ja überhaupt Bewusstsein wachsen. Und darüber kann auch eine neue Wirklichkeit entstehen, weil Realität findet ja letztlich im Abgleich statt. Was denke ich, was denkst du, was denken wir? Und das ist ganz wichtig ist. Und da leistet Evolve ja auch einen großen Beitrag dazu, diese Kommunikation sozusagen anzustoßen, immer wieder und in größere Bereiche der Gesellschaft reinzutragen. Also ich denke, das ist was ganz Wichtiges, die Kommunikation darüber.
Sie haben ja zwei Autoren hier im Buch, unter anderem zwei Autoren, die wir sowohl auch hier im Radio als auch im Magazin Evolve hatten. Ich spreche jetzt gerade vom Harald Wallach und von der Katharina Zeming, die ja beide auf ihre Art und Weise, ich sage es aber ganz salopp, für eine Neuerfindung der Spiritualität plädieren, als säkulare, weltoffene Geisteshaltung. Ich bringe das deswegen mit ins Gespräch, weil noch zurückkehrend auf das Anfang unseres Gesprächs mir noch immer im Kopf ist, wie traditionelle religiöse Schulen sowohl von ihrer Geisteshaltung, also von ihrer Weltsicht her, als auch von der persönlichen Handreichung her, Landkarten, Vorbilder und Gesprächspartner anbieten, die spirituelle Krisen zu Wachstumskrisen werden lassen. Braucht es nicht auch jetzt einfach Formen, wie wir Spiritualität neu denken können oder neu zusammenkommen können in Spiritualität, dass wir ohne Ausklammerung unserer modernen, postmodernen Gesellschaft, sondern im Diskurs mit ihr, sowohl Landkarten als auch Persönlichkeiten, Menschen hier haben, die hier die Hand reichen, dass Krisen Wachstumskrisen sein können. Ist das nicht Teil der Aufgabe, die wir uns sozusagen auch als Gesellschaft oder zumindest als Teil der Gesellschaft stellen müssen, damit Menschen, die ja vermehrt mit diesem Phänomen konfrontiert sind, Sie haben das ja eingebracht, das ist etwas, was vor 50 Jahren nicht so der Fall war, dass so viele Menschen spirituelle Erfahrungen und teilweise auch riesenhafte Erfahrungen damit haben, dass wir hier einfach Menschen und Weltzugänge brauchen, die uns hier an die Hand nehmen können, dass das Wachstum ermöglicht und nicht Isolation, Zusammenbruch, dass das etwas sein kann, wo Krise das Positive dessen, was Krise ist, zum Tragen kommt.
Ja, also ich denke, das braucht man unbedingt und das, Sie haben es ja auch schon angesprochen, es gibt ja auch Personen, die daran arbeiten, also auch der Harald Wallach und Katharina Semming oder es gibt Modelle der transpersonalen Psychologie, die ja versuchen, also so unser aufgeklärtes Weltbild zusammenzubringen mit einer spirituellen Perspektive, also so, dass der moderne Mensch sich eben nicht mehr spalten muss in zwei Teile und diese Spaltung in sich erleben muss, sondern wirklich auch seine spirituellen Erfahrungen in einer sinnvollen Weise, nicht mit rückwärtsgewandten Modellen, sondern zeitgemäßen Modellen irgendwie verarbeiten kann. Also das ist ganz dringend benötigt und da sind auch ganz viele dran, das in einer Sprache zu formulieren, die für uns stimmig ist. Also weil die Erfahrung selbst kann man ja gar nicht leugnen, die sind einfach da. Also die sind auch ubiquitär über alle Zeiträume hinaus da. Und es geht jetzt ganz arg darum, diese Erfahrung wieder reinzuholen in das eigene Innenleben, da einen Platz zu schaffen, aber auch in der Gesellschaft einen Platz zu schaffen, und zwar mit Modellen, die eben passend sind, also zeitgemäß auch. Ja.
Man sieht es ja auch, dass der Kern von solchen, vom Buddhismus zum Beispiel, ein Konzept, dieses Mindfulness-Raum, ausgearbeitet wurde und auch jetzt integriert ist in den klinischen Alltag, ohne das Ganze, den ganzen religiösen, spirituellen Überbau. Also dass da wirklich eine Art von säkulares Umfeld geschaffen wird für solche spirituellen Konzepte, wo vor Jahrtausenden vielleicht nicht nötig war, weil das in der Gesellschaft einen Platz hatte, aber für uns jetzt in unserer Gesellschaft doch nötig ist, in den Kern vielleicht rauszuarbeiten und mit unserem Wissen anzureichern, mit unseren Erfahrungen, mit unserem Lebenshintergrund. Also da sehe ich eigentlich schon, dass das auch gerade passiert.
Frau Hoffmann und Frau Heise, wir sind auch am Ende jetzt unserer Sendezeit angelangt. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, dass Sie auch mit Ihrem Buch hier einen Brückenschlag leisten, um hier wirklich auch, das Säkulare mit dieser Innenerfahrung auch in Bezug auf die Krisenhaftigkeit zusammenzubringen und ein gemeinsames Gespräch zu bekommen. Das möglich zu machen, sehe ich wirklich als eine große Aufgabe. Insofern auch danke, dass Sie dieses Buch mit herausgegeben haben. Herzlichen Dank auch unseren Zuhörern und ich wünsche einen schönen Abend hier aus Frankfurt.
Vielen Dank, Herr Steininger. Auch danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch. Das war sehr interessant, fand ich. Ganz aufschlussreich. Danke.